Wir beten. Gelobet sei dein Name, du ewiger, unendlicher, herrlicher, du unser Gott und Vater in Christo Jesu. Wir haben gesungen, dass wir dein geistlich Haus sein dürfen. Ach Herr, mach uns das immer wieder innerlich bewusst. Jeder Einzelne von uns ein Tempel des Heiligen Geistes. Und das in wunderbarer Weise in der Gemeinschaft der Heiligen. Lass uns tief erfüllt und tief durchdrungen sein von dir. Wir haben jetzt ernste Worte gesungen, lieber Herr. Und wir sehen die Not unserer Tage. Wir erkennen, wie du uns hineingestellt hast in eine letzte Zeit. Du hast es vorhergesagt, dass es eine Zeit der Verführung sein wird. Ja, es wird auch eine Zeit sein, wo Leere aufgehäuft werden, nach denen es den Menschen in den Ohren juckt und kitzelt. Aber Herr, du hast deine Gemeinde erwählt und du bereitest deine Gemeinde und du wirst deine Gemeinde auch vollenden. Du wirst deine Gemeinde führen zu dem Vollmaß der Fülle des Christus. Darüber beten wir dich an. Und dahin segne jetzt auch unsere Stunde. Segne unseren lieben Bruder Johannes, gib ihm alle Gnade, allen Segen, zu reden aus dir und vor dir in Christo Jesu. Gelobet sei dein ewiger Name. Amen.
Amen.
Das Thema wird den meisten bekannt sein, die den Zettel sich angesehen haben. Unser Bruder Johannes Ullmann will dienen über das Thema Gemeinde und Satan.
Liebe Brüder, liebe Schwestern, liebe Freunde, manch einer wird sich fragen, was soll ein solches Thema, die Gemeinde und Satan? Haben wir es überhaupt noch mit Satan zu tun, dieser Rebell, der am Kreuz vollständig und restlos entwaffnet und besiegt worden ist? Haben wir es denn überhaupt noch mit Finsterniswesen zu tun? Wir sitzen doch schon längst mit dem Christus zusammen, zur Rechten der Majestät. Was soll das? Das ist alles richtig und wahr, aber wir dürfen dieses große Spannungsfeld, in das Gott seine Gemeinde hineingestellt hat, nicht frühzeitig auflösen, sondern wir sollten uns darin bewähren, zubereitet und auch vollendet werden. Es ist eine leuchtende Gotteswahrheit, dass die Gemeinde eine Schar ist, die es zuallererst mit Gott, dem Allerhöchsten, zu tun hat und zutiefst mit Christus, unserem Herrn, und nicht mit der Finsternis und dem Satan. Denn der, der in uns ist stärker, ist mächtiger, ist größer als der in der Welt ist, um uns herum. Das ist eine gewaltige Aussage. Liebe Geschwister, wenn wir diese Wahrheit auch im Alltag vor uns hätten, bei allen Abstürzen, bei allen Widerwärtigkeiten, er in uns ist größer als all die Widerstände und die Auflehnungen, dann hätten wir Glückseligkeit, dann hätten wir Frieden inmitten einer aufgewühlten Welt. Die Gemeinde untersteht nicht dem Teufel und den Mächten Satans, sondern dem Christus, dem Sohne Gottes und Erben des Weltalls. Aber das müssen wir uns wohl auch sagen lassen, dass alle, die zu dieser Gemeinde gehören, Finsternis waren und am verkehrten Ufer auf die Welt gekommen sind und von Haus aus unserer natürlichen Herkunft her zu Satan gehörten. Der Todesbazillus von Adam wurde allen weitergegeben, worauf die Folge war, dass wir sündigen. Ich bin nicht so sehr überzeugt von der Erbsünde. Vielmehr ist der Todesbacillus, den wir Väter unseren Kindern und die Mütter weitergegeben haben, darin, dass eben auch mit dem neugeborenen Leben schon das Programm des Zellensterbens mit drinsteckt. Wir vermitteln unseren Kindern keine Ewigkeit, sondern die Sterblichkeit. Die Sterblichkeit. Wie sagt Römer 5, der Tod ist zu allen Menschen hindurchgedrungen, worauf alle sündigten. Und wer Sünde tut, der ist der Sündesklave, der ist der Sündeknecht. Und der Vater der Sünde, das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Das sind also die gültigen Aussagen aus der Schrift, aus Römer 5 und Johannes 8. Das ist der Normalzustand eines jeden Menschen. Wir stehen von Geburt an unter Vertrag der Finsternis und werden von dieser Firma in Dienst gestellt. In Abhängigkeit stehen wir, werden von ihr beschäftigt. Nun hat Gott durch den Tod seines Sohnes auf Golgatha für alle das Lösegeld, den Kaufpreis bezahlt. Das heißt, dass der Kreuzestod Christi die vollständige und restlose Tilgung aller Sündenschuld des ganzen Kosmos ist. Das Opfer Christi ist die Kaufsumme, womit bezahlt wurde. Die Erlösung durch das Kreuz ist eine juristische Abmachung zwischen Gott und wem? Und Satan. Und diese Abmachung hat eine ewig gültige Bedeutung. Der Tod des Gottessohns auf Golgatha ist die vollgültige Bezahlung, der vollständige Ausgleich gegenüber der Rechtsforderung Satans. Sklaven, ging nicht anders, mussten freigekauft werden, wenn sie den Besitzer wechseln wollten. Und der vereinbarte Kaufpreis für uns und einer ganzen Schöpfung war das fehlerlose Gotteslamm auf Golgatha. Nur aufgrund dessen kann also der Schöpfer seine in Sünde gefallene Schöpfung wieder aus der Umklammerung des Bösen herausführen, ohne dass Satan jemals eine rechtsgültige Forderung stellen könnte. Du gehörst mir. Wie sagt Paulus in Römer 8? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will anklagen? Gott ist es, der rechtfertigt. Das heißt, über diesen Menschen ist kein dunkler Fleck mehr zu sehen. Rechtfertigung bedeutet, als hätte der Mensch, du und ich, nie etwas Böses getan. Weder in Gedanken, in Worten und Taten. Es ist nicht zu fassen. Da gibt es einen, der anklagt. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer will Anklage erheben? Gott ist es, der Recht spricht. Weshalb? Weil einer gestorben ist für unsere Schande. Deshalb. Er hat den Ausgleich gebracht. Deshalb tritt Gott ein. Das ist ein gewaltiges Wort in Römer 8. Gott ist es, welcher rechtfertigt. Und wer will verurteilen? Wer will denn uns verurteilen? Und wir sagen, du gehörst hier, lieber. Christus ist hier. Der sein Leben gegeben hat und der zu Rechten Gottes sitzt und vertritt uns. Ich frage hinein, vor wem vertritt uns der Sohn? Muss er etwa uns vertreten vor dem Vater? Vor dem Vater? Nein. Er vertritt uns vor dem Ankläger, der immer wieder sagt, hier hast du versagt. Da ist einer da, der vertritt uns beim Vater. Ich bin Bürge, ich habe mit meinem Leben bezahlt. Liebe Geschwister, wenn das gläubige Menschen doch in der Tiefe fassen könnten. Es ist nicht, das ist nicht, zu begreifen, dass in der Schweiz in einer neurologischen Klinik 80% Christen sind, Christen, die eigentlich wissen müssten, dass ihre gesamte Lebensgeschichte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft am Kreuz durchgestrichen ist. Aber die meisten, die werden mit ihrem Leben und mit der Schuld und mit der Sünde nicht fertig. Und manche sagen noch, ja, ja, da hat die Großmutter und der Großvater und die Urgroßmutter und im 14. Glied, da ist auch noch Sünde, liebe Geschwister. Unsere Lebensexistenz mag sie auch in der Ahnenreihe von Gaunern und Verbrechern besetzt gewesen sein. Die ist durchstrichen, durchstrichen am Kreuz, Rest ist bezahlt. Es gibt keinen, es gibt keinen. Und wenn Satan käme und sagt, du bist ein armer Tropf, du fällst und machst immer wieder dieselben Fehler, da ist er, der recht spricht. Und der Christus, der sitzt zur Rechten und vertritt es. Du kannst gehen, du kannst gehen. Ich habe für die Marianne und für den Helmut habe ich bezahlt, für immer und ewig. Der Preis gilt. Der Weg aus der Finsternis zum Licht, aus dem Tod zum Leben, aus der Gefangenschaft der Sünde in die befreiende Macht der Gnade Gottes hinein, ist wieder frei, ist wieder frei. Nur geht Gott den Weg der Rettung aller Menschen zunächst, vorerst, nur mit denen, die er vor Grundlegung der Welt erwählt und für die Gemeinde und den Christusleib bestimmt hat. Das Opfer des Christus ist gültig für alle, auch die Leute, die draußen rumrennen und haben keine Beziehung. Das ist und bleibt Gültigkeit. Aber in der Tat erfassen es nur die, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Und von dieser Schar heißt es in Kolosser 1,12, er hat uns, er steht immer vor uns, immer, bevor wir kommen, ist er da, auch in der Reihenfolge. Nicht wir haben uns entschieden, wir haben uns bekehrt. Ich habe mich. Er steht immer vor uns in der Reihenfolge. Er hat uns errettet. Er war's. Errettet aus dem Machtbereich, aus der Autorität der Herrschaft des Finsternis und hat uns versetzt, hineingesetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Ein ungeheurer Stellungswechsel ist das. Ein weiteres Zeugnis findet wir in Apostelgeschichte 26, Vers 18 und Psalm 124, Vers 7. Zunächst die Stelle aus der Apostelgeschichte, wo Paulus vor Agrippa ein Zeugnis gibt, weshalb Christus ihm erschienen ist. Und da heißt es, Christus ist mir erschienen, indem ich dich, Paulus, herausnehme. Woraus? Ich nehme dich heraus aus dem Volke Israel. Mein Auftrag für dich ist nicht das Volk Israel. Ich nehme dich heraus und sende dich zu den Nationen, um aus ihnen eine Schar herauszuwählen, um ihre Augen aufzutun, zu öffnen, auf dass sie sich bekehren. Bekehren aus der Finsternis zum Licht, aus der Gewalt und Autorität des Bösen heraus. Dazu ist die Botschaft des Paulus gegeben. Aus der Finsternis herausgestellt zu werden, aus der Umklammerung des Bösen hinein in die Herrschaft des Christus. In diesem Vers wird uns sehr deutlich ausgedrückt, wo wir von Haus aus hingehören. Liebe Geschwister, ist uns das einmal ins Bewusstsein gekommen? Oder wäre es, wie der Psalmist es so schön ausdrückt, unsere Seele ist entronnen, wie ein Vogel aus der Schlinge des Vogelstellers. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind entronnen und vogelfrei. Liebe Geschwister, spürt man das uns ab, dass wir nicht in Zwängen stehen, das zu haben, das erleben zu müssen? Spürt man das ab? Sind wir wirklich vogelfrei? Vogelfrei, denke ich manchmal an das Wort des Jesaja, Kapitel 40, die ihre Hoffnung ganz auf den Herrn setzen. Die wechseln neue Kraft ein, dass sie Flügel bekommen. Liebe Geschwister, Flügel, hinweg zu fliegen an dem, wo wir uns oft festklammern wollen, was als Betrug und Täuschung aufgestellt ist, dass wir Flügel bekommen, hinweg zu fliegen der Sonne entgegen. Die auf den Herrn ihre Hoffnung setzen, die wechseln Kraft und Energie ein. So hat es eben der Psalmist. Ein Vogel ist aus den Krallen und Netzen des Vogelstellers entronnen. Liebe Geschwister, tausendfältig will Satan auch uns das Netz um uns legen und will uns zu Gefangenen machen. Keiner braucht dieser finsteren Macht mehr Sklavendienste zu bringen oder in Abhängigkeit zu stehen. Wir sind aus dem Gesetz, Böses tun zu müssen, befreit. Befreit sind wir. Eine herrliche Botschaft. Das kann vor allem einer verstehen, der tief drin gesteckt hat. Zum Beispiel ein Alkoholiker, der befreit worden ist, der weiß, wovon er befreit worden ist. In den 80er Jahren habe ich eine längere Zeit bei uns, da hieß das anders, hier heißt es Blaukreuz, bei uns hieß es ACAS, Arbeitsgemeinschaft an Suchtgefährden, habe ich mitgearbeitet. Bibelrüsten gemacht an diese kaputten Typen, Bankrotteure. Und ich werde eins nicht vergessen, da gab es immer eine Jahreskonferenz in dem früheren Karl-Marx-Stadt, eine ganztägige Konferenz. Und zum Schluss rief man dann auf, alle, die für ein Jahr und darüber trocken gewesen sind, die sollten nach vorn kommen. Dann sah man sie gezeichnet vom Alkohol und von der Sünde, diese kaputten Typen, sah man sie nach vorn gehen. Auch große, gelehrte Leute, Ingenieure, Betriebsleiter, alles, was da zu finden war. Dann sah man sie und dann sprach man gemeinsam, über 100 Leute waren das, sprach man gemeinsam im Psalm 40, du hast mich aus dieser grausamen Grube herausgerettet. Und dann sangen sie zum Schluss das Lied, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als er, Christus, in mein dunkles Erdendasein trat. Bei vielen rannen die Tränen, bei mir auch, muss ich sagen. Es war ein bewegendes Zeugnis. In einem gläubigen Elternhaus mit frommen Gewohnheiten wird man nur schwer zum Sünder. Wir wissen gar nicht, wovon wir befreit sind. Wir haben niemand umgebracht, wir haben ja niemand das Messer durch den Hals geschoben. Wir waren schon von immer Haus aus, waren wir anständige Leute. Ja, und das heißt es, Gott hat uns befreit aus der Autorität des Finsternis. Aus der Autorität der Finsternis. Nun wäre es doch eigentlich ganz nett und schön, wenn der Herr seine Leute, gleich nachdem sie zum Glauben gelangt sind, dass er sie von dieser Erde hinwegnimmt, nach oben holt. Ich frage mal, wären Sie damit einverstanden? Also es nicken nicht nur ältere Leute, sondern auch junge Leute, die das Leben an sich gelebt haben. Auch junge Leute nicken. Es wäre eine fantastische Sache. Ja, ich freue mich jeden Tag darauf. Nein, 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 ganz im Gegenteil. Der Sohn betet zum Vater, nehme sie nicht aus der Welt, sondern bewahre sie vor dem Bösen. Der Herr lässt uns und seine Kinder weiter im Feindesland leben. Was heißt denn hier Feindesland? Was heißt das? Gehört etwa die Erde und der Kosmos nicht zur Gottes Schöpfung? Doch, doch. Aber die Verwaltung, die Herrschaft und die Autorität hatte Gott dem größten und herrlichsten Engelfürsten übertragen. Und er hat sie auch nach dem Gericht und seinem Fall, wie Hesekiel 28, Jesaja 14 berichtet, weiter behalten. Deshalb ist es eigentlich das Territorium Satans, wo wir unser Dasein haben. Das ist eine ungeheure Konsequenz. Mit einer bedeutungsvollen Aussage. Johannes, 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen aber. Was wissen wir? Liebe Geschwister, wir wissen oft so wenig, aber das sollten wir auch wissen. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Ist nicht zu fassen. Wir arme Tröpfe. Unsere gesamte Lebensexistenz mag Vater und Mutter an uns gedacht haben bei der Zeugung. Aber schon längst hatte Gott seinen Plan über uns gemacht. Schon längst, schon längst. Wir wissen, dass wir aus Gott sind. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu, der uns gemacht ist. Zur Weisheit, zur Heiligung, zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. aus Gott seid ihr. Und dann geht der Vers weiter, das sind da ungeheure Gegensätze. Halten wir sie aus Gott seid ihr in Christo. Wir wissen aber, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt, die liegt im Argen, das ist viel zu flach übersetzt. Und der ganze Kosmos liegt in der Umklammerung des Bösen, ist darin eingeschlossen, eingeschlossen. Liebe Geschwister, ich habe leider das Bild nicht mit. Wenn wir mal mit Augen nach oben fahren könnten und mit Augen unseren Erdball sehen würden, total schwarz. Nicht nur die Erde, sondern auch die Lufthüllen sind von den Fürsten der Gewalt um der Luft durchdrungen. Total finster, total finster. Was sagt Jesaja 60? Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völkerschaften. Dunkel die Völkerschaften. Und als Satan den Herrn Jesus versuchte, da hat er nicht gelogen. Wenn du niederfällst und mir Huldigung bringst, dann werde ich dir alle Königreiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit geben. Denn sie sind mir übergeben. Von wem? Von der höchsten Autorität. Und ich gebe sie, wem ich will. Wir sollten gar nicht erst den Versuch machen, dieses irdische Leben und alles, was damit im Zusammenhang steht, vergolden zu wollen. Weshalb? Weil unser Zuhause, unser Bürgertum, unsere Staatszugehörigkeit, unsere Heimat und unser Zuhause nicht die Erde, sondern die Himmel sind. Was sagt der Liederdichter? Wir bauen hier so Feste, manche auch Paläste. Wir bauen hier so Feste und sind doch arme Gäste. Ja. Und dort, wo wir ewig wünschen zu sein, da bauen wir zu wenig ein. Liebe Geschwister, wir sind zum Himmel, zu Christus, zu unserem Erbe unterwegs. Nicht zu einem Erbe, was Onkel und Tante uns vermacht haben. Das verfault und mit dem Euro vergeht sowieso vieles. Neulich habe ich gesagt, wann? Am 2. Januar hat ja Deutschland eine neue Währung bekommen. Wie lange wird sie dauern? Wie lange wird sie dauern? Ja, das ist eine Aussage. Ja. Bis der Euro und der Dollar sterben wird und einer bargeldlosen Währung Platz zu machen. Die steht in der Offenbarung. Dann wird der Euro sterben. Auch der Schweizer Franken übrigens. Die kommen auch nicht heil davon. Wir hatten gesagt, unser Bürgertum, unsere Heimat, unser Zuhause ist eigentlich wo ganz anders. Ja, nun können wir uns auch vorstellen, dass der Feind uns nicht leichtfertig laufen lässt. Wir sind also Menschen auf einem fremden Territorium mit staatsfeindlichen Tätigkeiten. Stand in meiner Akte, der Ullmann ist ständig wegen staatsfeindlicher Sekte unterwegs. Staatsfeindliche Sekte. Wir sind im eigentlichen Sinne fahnenflüchtig und müssen uns darauf gefasst machen, dass Satan die raffiniertesten Methoden und Versuche anwendet, um uns wieder zurückzuholen. Dazu besitzt er eine jahrtausendlange Erfahrung. Er operiert auf dem Schlachtfeld mit sehr viel List, mit Täuschung, Verstellung und Betrug. Da sieht man ihn ganz links außen als brüllender Löwe bis hin zur Rechten Gottes in der Lichtsgestalt eines Engels. Seine Garderobe ist buntfarbig, vielfältig, dass er kaum als Teufel erkannt wird. Er trägt da viele Namen, die auch seinem Wesen entsprechen. Satan sind Fremdwörter. Was heißt Satan? Lesen wir tausendfach in der Bibel, wissen es gar nicht, was bedeutet. Widerwürger. Ja. Nein. Der Name Satan heißt Gegenspieler. Er ist auch der Vater der Lüge. Teufel heißt Durcheinanderbringen, durch Diabolos. Er haut alles durcheinander. Aber er reißt Schriftzeugnisse aus dem Zusammenhang und wendet sie falsch an. Jesu, Versuchung. Ich sage, bei Jesu Versuchung hat er sich ausgegeben als Volltheologe. Er hat nur Bibelsprüche im Mund. Er ist Verkläger der Brüder, haben wir schon gesprochen. Da ist der Meister seines Faches. Da kennt er unsere Schwachheit und klagt uns auch an. Da müssen wir wissen, auch wenn unser Herz und unser alter Mensch uns anklagt, Gott ist immer größer. Gott ist immer größer. Der in uns wohnt, ist größer, hat größere Autorität, als der um uns ist. Die alte Schlange, die immer wieder fragt, kann es sein, das Wort, was er gesagt hat, ja, das kann man auch anders sehen und so weiter. Er ist der Verführer. Offenbarung 12, Vers 9. Dieser Zeit gehen wir entgegen. Er wird eines Tages sein Hauptquartier verlassen müssen und wird auf die Erde geworfen und wird nicht die Erde verfolgen, sondern er wird die Ökumene, die Wohnerde, verführen. Womit? Das ist ein Thema für sich. Wie kann das sein, dass die aufgeklärte, hochzivilisierte Welt zu einer tiefgründigen Verführung kommt, dass alles schreit, du bist eigentlich der Fähigste, dich wollen wir haben. Er ist der Fürst der Welt und der Gott dieses Zeitalters. Er ist ein brüllender Löwe und versucht alle, die von ihm weggeführt worden sind, wieder in seine Abhängigkeit zurückzuholen. Wissen wir davon, wie er oftmals auch bei uns an den Straßenkreuzungen die Schilder verdreht. Dann wissen wir manchmal nicht, in welche Richtung wir gehen sollen. Ich weiß es manchmal nicht. Ich stehe vor großen Entscheidungen und weiß, Vater, wo soll es eigentlich hingehen? Hat die Schilder verdreht. Ja, ist er Meister seines Fachs. Sagt, das ist eigentlich richtig. Das wäre das Richtige für mich. Schilder verdreht. Der Pharao hat dem Mose auch die Schilder verdreht. Ja, du bist ein großer Sohn, du bist mein Sohn. Wenn du, dann hast du eine Karriere. Aber der Mose hat diese Wegkreuzung klar erkannt. Ich wähle lieber, mit dem Volk Gottes ungemacht zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde. Das war eine hochgradige Wegkreuzung. Der Herr hat das so eingefügt. Ich bin aus dem Wasser gezogen, das war doch so mein Weg. Ich hätte doch können auch auf den Thron Satans den Herrn verherrlichen. Mose hat es gewusst. Liebe Geschwister, das ist nicht einfach. Ist nicht einfach. Er tauscht die Schilder aus. Erst verharmlost er alles, macht die Sünde groß und schön. Macht er immer. Und dann stürzt er uns in den Abgrund und sagt, du bist ein Mistkerl. Nimm einen Strick und häng dich auf. Das hat er dann auch drauf. Und dann zieht er auch oft das allerfrömmste Gewand an und tritt als Engel des Lichtes auf. Und das möchte ich Ihnen auch sagen. Und dieser kann hervorragend predigen. Hervorragend predigen. Wir haben ja, war das drüben im Saal, die Stelle Apostelgeschichte 20, wo der Apostel Abschied nimmt von den Ältesten. Und da sagt er nochmal, passt auf euch selbst auf und auf die kleine Herde, denn nach meinem Abschied werden gräuliche Wölfe kommen. Gräuliche Wölfe, sieht sehr schauderhaft aus. Unser Herr sagt einmal, hütet euch vor den falschen Propheten. Falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Reißende Wölfe. Ich habe ein Bild mitgebracht. Schauen Sie mal an. Ein hervorragendes Bild. Ein Wolf. Ich weiß nicht, ob die Zeugung dieses Sohnes Satans auch ein geklontes Wesen ist. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief 11, Kapitel 11, Vers 14, es ist kein Wunder, es ist überhaupt nichts Erstaunliches, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt, das Schema. Er nimmt eine fromme, lichtvolle Maske vors Gesicht, dass man den Eindruck hat und die Überzeugung gewinnt, hier kann nur der Geist Gottes gegenwärtig sein. Und seine Diener predigen als Diener der Gerechtigkeit. Ich werde gerade erinnert, liebe Geschwister, zu einer Jugendkonferenz vor einigen Jahren haben wir ein Video abgespielt. Ein Video von Reinhard Bonke, Benno Hinn und den Argentinio Faizun. Wir haben zuvor gebetet. Aber ich würde es nie wieder machen. Ein Bruder, der nicht mit zugegen war, der sagte, nach diesem Film kamen wir alle verändert zurück. Von wegen. Liebe Geschwister, setzen wir uns nicht unkontrolliert Geistesströmungen aus. Wir kommen nicht ungeschädigt davon. Oder fährt jemand nach Tschernobyl? Nach außen sieht man gar nichts. Aber das Energiefeld ist geladen. Ja, Bonke nahm sein Jacket und wirbelte es durch die Luft. Und Hunderte und Tausende landeten auf dem Boden und schrien und lobten den Herrn. Und die ganze Gemeinde sang, Gott ist gegenwärtig. Solche abscheuliche Szenen zwingen einem doch zu der Frage, welcher Gott war eigentlich da gegenwärtig? Welcher Gott war gegenwärtig? Oft geht es nach dem Motto, je frömmer, je verführerischer. Um zu seinem Ziel zu kommen, verstellt sich diese Macht in einem anderen Jesus, hat ein anderes Evangelium, und wer nicht wachsam ist und leichtfertig und seelisch beschwingt, wird aufpassen müssen, dass er nicht einen anderen Geist empfängt. Das ist möglich. Aus dessen bin ich auch überzeugt, dass es beim Kinder Gottes eine zeitweise und partizielle Doppelbegeistung geben kann. Verstehen wir den wichtigen Satz, den Paulus den Korinther schreibt, lasst euch vom Satan nicht übervorteilen, überlisten, denn uns ist nicht unbewusst, was für ein Programm er hat. Was er für Programm, wir Schliche, für Gedanken, für Absichten hat. Ein wichtiges strategisches Kampffeld bei ihm ist, wenn er schon die Leute nicht wieder zurückholen kann, die auf der Seite des Christus stehen, sie dann mit viel Licht zu betäuben und zu verführen. Mir tut es leid, aber ich muss es Ihnen sagen, dieses Thema ist etwas negativ geladen. Ich kann es nicht anders. Da sagt Paulus in 2. Korinther 4, wenn das Evangelium verdunkelt und verdeckt ist und wenn es nicht ankommt, wenn es nicht durchschlägt, wenn es Sie nicht erreicht, das ist eine ganz ernste Frage, wenn es Sie nicht erreicht, was ist da passiert? Was ist da passiert? Da hat der Gott dieses Äons, ihm steht ein Äon zur Verfügung, zu seiner Herrschaft. Es begrenzt ein Äon. Und deshalb ist auch der Abschluss dieses Äons so schauderhaft, so katastrophal. Weil dieser Äon, dieser Zeitabschnitt gehört unter seine Autorität. Das ist wichtig, verstehen zu lernen, in welcher Zeit wir leben und zubereitet werden. Sonst werden wir doch verrückt bei diesen ganzen maßlosen Abschlachten der Bevölkerung. Wer soll denn da? Ja, da fragen doch viele, wo ist denn Gott? Wo ist Gott? Sitzt am Sofa und sieht zu, wie das Grauen hier geschieht? Wenn das Evangelium nicht ankommt, wenn es nicht zündet, wenn es in ihren Herzen nicht reflektiert wird, da ist was ganz Furchtbares. Da hat der Gott dieses Äons die Gedankenbildung der Leute verblendet. Mit Licht verblendet. Steht da. Dass ihnen nicht aufstrahle der Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus. Wundern wir uns? Ja, wundern wir uns? Von der reichen Palette der Verführung, ich nehme nur drei Punkte heraus. Er verfälscht das Evangelium. Zweitens, er blockiert das Wachstum und er verrückt das Ziel. Nur drei Punkte. Erstens, er verfälscht das Evangelium, indem er die Gnade Gottes ein klein wenig mit Gesetzeswerken vermischt. Ich war vorigen Sonntag in einer großen russlanddeutschen Gemeinde von über 800 Leuten. Ich habe ja so eine große Versammlung noch nie miterlebt. Das hat mich schon beeindruckt. Aber die Predigten, die haben mich fast zerrissen. Wenn ihr nichts für Jesus tut, die anvertrauten Pfunde wurden gehandelt. 5, 3, 1. Wenn ihr sie vergrabt und wenn ihr nichts für Jesus tut, dann kommt ihr in die äußerste Finsternis mit Zähneklappen. Dort kommt ihr hinein. Verfälschtes Evangelium, indem er die Gnade Gottes ein klein wenig mit Gesetzeswerken vermischt. Da brauchen wir ja gar nicht weit zu gehen. Die Galater waren eine. Und da lesen wir, dass Paulus fast außer Fassung gerät. Wer hat euch bezaubert? Wer hat euch verhext? Steht da. Wer hat euch verhext? Wer hat euch durcheinander gebracht und verwirrt? Ihr seid aus der Gnade gefallen, ihr Hurer, ihr Ehebrecher, ihr Ver... Ja. Nein, das steht nicht da. Das steht gar nicht da. Ihr seid aus der Gnade gefallen, weil ihr mit Gesetzeswerken gerecht werden wollt. Verstehen wir das Licht da? Gesetz, Licht ist da. Ihr wollt mit Leistungen, wollt ihr die Gnade austauschen. Aus der Gnade seid ihr gefallen. Wer hat euch bezaubert? Deshalb tut es mir so weh. Liebe Geschwister, wenn wir heute von der Strategie dieser Finsternismacht reden, dann tut es mir wirklich leid. Es geht nicht um Menschen, die darin gefangen sind. Ich habe so viel teure Geschwister. Ja. Mir geht es um eine Macht und einen Geist, der sie verwirrt, in Gesetzeswerke hineinführt. Du musst das machen, das machen, das machen, das bringen. Ja, mögen sie, soll ich die Sätze sagen, die Paulus geschrieben hat? Mögen sie ausgerottet werden, die euch verwirren. Da kann ich nicht mit einer bloßen Liebesfantasie alles zuschmieren wollen. Das geht nicht. Da müssen auch mal klare Linien gezogen werden, dass es so nicht geht. Aber wer wagt heute schon klare Linien zu ziehen? Wer wagt sie schon? Ja. Seid umschlungen, Millionen, von diesem Band der Liebe. Das war Punkt 1. Punkt 2, das Kampfesfeld des Widerwürges ist das Wachstum und die Altersausreife der Gemeinde zu hintertreiben und zu sabotieren. Ich werde am Sonntag ausführlich dieses Thema behandeln. Mir ist es schwer ums Herz. Auf diesem Gebiet werden sehr fromme Parolen und Programme installiert. Man ist überaus beschäftigt mit allen möglichen Sachen und Dingen. Nur damit die Christusherrlichkeit nicht in uns aufleuchtet und wir hinein verwandelt werden, dass wir nicht nach oben unsere Blicke lenken, die Linien, die unseren Weg begrenzen, damit wir nicht abirren, damit wir verstehen, was uns verheißen ist und damit wir auch nicht zurücklaufen, zeigt uns ja das Wort in Kolosser 3 von 1 bis 3 auf. So wir nun mit dem Christus auferweckt sind. Es betrifft also die Seele. Unser Gefühlsleben, unser Wunsch und Traum und Triebleben, unsere Willensentscheidung hat eine Erneuerung erfahren. So wir nun mit dem Christus auferweckt sind. So suchen, so sinnen, so trachten sind Gebiete der Seele. Wir nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Wir suchen nun nicht mehr das, was auf Erden ist. Liebe Geschwister, sind wir nicht von früh bis spät in diesem Gedankenschema eingespannt? Wie kann ich aus meinem Leben noch irgendetwas Erfüllbares herausholen? Es muss attraktiv, schön, gewaltig, es muss, ja. Sinnet und trachtet, denket nach dem Himmlischen, was droben ist. Und nicht, was auf Erde und mit der Erde zusammengebunden ist. Hängt euch nicht am Irdischen fest. Denn, ich muss wieder die Luft holen, wir lesen die Sätze, ob wir sie auch wirklich in der Konsequenz nachvollziehen, denn ihr seid gestorben. Wir sind gestorben. Wir sind gestorben. Ist es wahr? Ist es wahr? Wir werden heute Abend darauf kommen, die Gemeinde und das Ich, das hängt mit Sterben zusammen. Wie viele ermahnende Worte finden wir, wie viel Zuspruch, wie viel biblische Lehre ist nötig, nicht um erneut in den Krallen der verderblichen Machenschaften des Feindes zu geraten. Es gibt keinen Erkenntnisstand, wo der Feind nicht versuchen wird, Einfluss zu gewinnen. Und wenn es durch Arroganz, Neid und Hochmut ist, Satan spielt jedes Instrument wie ein Künstler. Und es bedarf der göttlichen Weisheit, ihn mit seinen wohllautenden und angenehmen Klängen durchschauen zu können. Glauben und vertrauen wir nicht jedem Geist. So ruft Johannes in seinem Brief, sondern prüfet die Geister, die hinter einer Bewegung, hinter einem Menschen aufstehen. Damit lieben wir den Einzelnen in der Liebe des Christus. Johannes Seitz, ich weiß nicht, ob der Mann bekannt ist, wäre ein führender Mann der deutschen Gemeinschaftsbewegung, der viele Leute als nervlich Kranke und Besessene von der damaligen Pfingstbewegung in Deich-Wolframsdorf beherbergte. Deshalb hat er dieses Heim gebaut. Der äußerte sich einmal wie folgt: Ich habe nicht gewusst, und auch nicht glauben wollen, dass sich die Bosheitsmächte der Finsternis in das Allerheiligste verlarven können, um nur nicht erkannt zu werden, ja, dass sogar das Blut Christi von den Dämonen gerühmt wird. Satan hintertreibt und sabotiert in hartnäckiger Manie das Wachstum und die zielgemäße Ausreife der Gemeinde. Wie kleine Kinder lässt er sie in den Anfängen des Glaubens stehen. Da geht es ein ganzes Leben nur um mich, meiner, mir. Mich, meiner, wir. Was sagt der Text mir? Was kriege ich aus diesem Text? Was? Was ist das? Was bekomme ich? Die ichhafte und subjektive Erlebnisebene. Meine persönlichen Anschauungen, Beschäftigungen und Erfahrungen werden zum Maß aller Dinge. Ich sage, dass das nichts bedeutet, aber es hat Begrenzungen. Zweite, dritte und vierte Stelle. Die erste Stelle ist besetzt von ihm. Dabei geht es gar nicht in erster Linie um uns, sondern es geht in allem um ihn. Denn ein neues Leben hat nur dann Sinn und eine Bedeutung für den Vater, für die Eltern, wenn es durch Wachstum zur Mannesreife kommt. Dass die meisten Kinder in den Windeln sterben, ist bekannt, nach Ausspruch von Ströder. Das ist eine Tragödie. Nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für den Vater, Gott dem Vater. Und ist eine siegreiche Verführung des Feindes. Kinder, die im Wachstum und in der Reife zurückgeblieben sind, die mit 40 Jahren immer noch im Sandkasten spielen, die sind eine große Belastung und Anfechtung für die Eltern. Was im Säuglingsalter normal und natürlich ist, dass man alles in den Mund steckt, jeden Holzklotz, jedes Plastik- oder Kunststoffauto, ja, jeden alten Pantoffel und jede Blumenerde, das kann man doch als Erwachsener nicht mehr tun. Oder was würden Sie sagen, wenn ich jetzt hier vor euch in das Buch hineinkauen würde? Ja, oder hätte ein Schnuller noch, den wieder hier näher. Was würden Sie sagen? Rufen Sie doch mal nebenan, vielleicht ist doch noch ein Platz in der Klinik. Das ist doch nicht normal, ist das. Da wäre es dringend nötig, dass man mal drüber nachdenkt, ob es nur Gewohnheiten oder Verführung ist, wenn in einer Gemeinde, die schon jahrzehntelang das Wort Gottes hört, man am Eingang verteilt man schon die Schnuller und ein Gefäß mit ein Viertel Liter Magermilch. Hat man sich schon lange gewöhnt. Liebe Geschwister, ich sage das mit blutendem Herzen, weil ich weiß, was da für Tragödie ist. Es ist keine Diffamierung. Es ist keine Diffamierung, sondern wir leiden alle und die ganze Gottesgemeinde leidet. Wir sind kurz vor der Vollendung. Und wo steht die Gemeinde, liebe Geschwister? Am Anfang steht sie. Hat nur mit Buße und Vergebung der Sünden zu tun. Und weiß nicht ihre Bestimmung, die Berufung für ihn und die Herrlichkeit des Christus. Nicht für sich selbst den Himmel zu bevölkern, sondern ein Gefäß zum Wohlgefallen des Vaters zu sein. Deshalb sind wir zum Glauben gerufen. Halten wir doch endlich mal auf mit dieser subjektiven Erlebnisebene, dass ich zu kurz komme in diesen kurzen Jahren hier. Kaum einer wagt, diesen mangelhaften und ungesunden Zustand zu beklagen oder darauf aufmerksam zu machen. Und wehe, wer diese Liebhabereien in Frage stellt, da schreit eine ganze Gemeinde wie ein Kindergarten. Mordserbärmlich los, dass man nur die Flucht ergreifen kann. Denken wir bei diesen Konflikten und Auseinandersetzungen innerhalb der Gottesgemeinde an diese verderbliche Strategie Satans. Und das Dritte, Satan verrückt das Ziel oder er tauscht es mit anderen Programmen aus. Das sagt Paulus in Kolosser 2,18, lasst euch von niemand das Ziel verrücken. Lasst euch nicht um den Kampfpreis bringen. Auf dieser Glaubensebene wird gekämpft, es wird mannhaft gekämpft. Mannhaft gekämpft. Auch wenn wir unterliegen, wir stehen wieder auf, wir kämpfen weiter. Denn es gibt Menschen, und dahinter stehen oftmals auch geistliche Mächte, es heißt in unserem Text, die in Engelsdemut und Engelsfrömmigkeit mit Gesichten und Visionen umgehen und sich wichtig tun. Dinge, die man gesehen hat, so behaupten sie, hier steht vom Ritual und von Zeremonie der Engel im Text. Da werden wir an Israel erinnert, den Dienst auch im sakramentalen Bereich, wie Opfern, wie Speisevorschriften, Beschneiden und das Taufen. Das waren alles damals klare, gültige biblische Anweisungen für Israel. Wenn wir zum Beispiel an die Beschneidung denken, die Gott Abraham gegeben hat, wer sich nicht beschneiden ließ, der war außerhalb des Volkes Gottes. Ich frage die Brüder, warum sind die nicht beschnitten? Warum? Warum? Diese Vorschriften und Handlungen haben heute für die Nationengemeinde keinerlei Bedeutung. Bei einem gläubig gewordenen Israeli ist das anders. Ich möchte das betonen. Bitte reißen wir den gläubig gewordenen, christusgläubigen Juden nicht aus der Verwurzelung heraus, sondern lassen ihn in der Beobachtung des Gesetzes, der Beschneidung und auch der anderen Dinge. Das sind klare Linien, die auch Paulus schon in der Apostelgeschichte gezogen hat. Dem Juden hat er das Gesetz gelassen, aber wer von den Juden rüberkam und hat gesagt, ihr müsst euch und so weiter, da ist er fuchswild geworden. Fuchswild. Nochmal zurück zum Text in Kolosser 2,18. Man treibt Engelverehrung, aber man ist in eitler Weise grundlos aufgeblasen und ist in den Gedankenüberlegungen des Fleisches gefangen, weil man nicht festhält das Haupt. Das ist Christus, aus welchem der ganze Leib zusammengebunden wächst, das Wachstum Gottes. Dazu sind wir auf dem Wege. Und deshalb sind wir auch hier zusammen. Wir wachsen als Glied zusammen, miteinander. Und vervollständigen den Christus. Wer deshalb ein klares Ziel vor Augen hat und die Herrlichkeit dieses großen Gottesevangelium nicht sein Herz erfüllt, der wird in diesem Ringkampf müde. Und da wird auch matt. Und zuletzt wird er durch die verlockenden und auch die berauschenden Angebote des Feindes ganz ruhig. Und dann wird es auch ganz still. Ist ganz still. Ja, man ist eingeschläfert. Kennen wir das in unserem Glaubenslauf? Ach, es ist so müde und matt, hat doch keinen Sinn mehr. Bleib doch zu Hause. Leg dich doch aufs Sofa, ist doch viel besser. Als dass du tausende Kilometer unterwegs bist. Ist doch viel besser. Hat doch so keinen Sinn. Denken Sie vielleicht, ich werde von diesen Gedanken nicht umtrieben? Und in dieser Friedhofsstille hinein ertönt der Ruf, erwache du Schläfer und stehe auf aus den Toten, damit der Christus dir den Weg leuchten wird. Und wo steht das? Das steht nicht in den Evangelien, sondern im Epheserbrief. Eine Gemeinde mit einer großen Gotteserkenntnis ist eingeschlafen. Ist eingeschlafen. Eine schlafende Gemeinde nach innen und außen, das kann schon eine große Anfechtung auch für den Prediger sein. Man predigt dann nicht nur hier in solchen Kreisen, sondern eben auch in ganz gewohnten, traditionsgebundenen Gottesdiensten. Und wenn man schon bei der Schriftlesung merkt, wie also die Augen zugehen und manche große Mühe haben, nach 5 Minuten noch auf dem Stuhl sitzen zu können, dann ist das schon eine Anfechtung. Für einen Pfarrer war das auch fast nicht auszuhalten. Und er hat es so oft vor schlafenden Gemeindegliedern zu predigen. Und er war so eine ganz ruhige Natur. Und dann wurde es immer ruhiger und immer langsamer. Und nachdem fast der Letzte abgenickt war, da auf einmal schrie er in die Versammlung hinein: Es brennt, es brennt! Wo waren sie alle munter? Wo? In der Hölle für die, die schlafen. Da hat er die Gesellschaft munter gemacht. Mal einen kleinen Einschub. Gelegentlich hat Satan auch in der Gemeinde heilsame Gerichtsfunktionen auszuführen. Das muss ich mal als Einschub auf der Vollständigkeit halber mit sagen. Zum Beispiel in der Gemeinde zu Korinth, ganz scheußliche Sünde, da verband sich der Geist des Paulus mit dem Geist der Ältesten zusammen und sie übergaben diesem dem Satan zum Verderben des Fleisches, auf das sein Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesu. Da hatte also der Satan Gericht auszuführen innerhalb der Gemeinde an einem Glied, was sich nicht ermahnen ließ. Da beschloss Paulus, 1. Korinther 5, beschloss Paulus dieses. Was mit ihm geworden ist, wissen wir nicht. Ob er früh gestorben ist oder in schwerer Krankheit, weiß ich nicht. Auch noch eine Stelle in 1. Timotheus 21, zwei Männer, die ließen sich auch nicht ermahnen. Die waren bockig und überheblich. So wie wir denken und reden, ist alles richtig, alles Gottes Offenbarung. Nein, da sagt Paulus, ich habe diesen dem Satan überliefert, nicht mehr zu lästern. Und bei dem größten Mann mit der herrlichsten Gottesoffenbarung, da lesen wir, es wurde ihm ein Engel Satans zur Seite gestellt. Weshalb? Damit er sich nicht überhebe wegen der großen, gewaltigen Gottesoffenbarung. Was es auch sein mag. Könnte auch ein Engel des Lichtes sein. Nein, ein Engel Satans. Er schlägt ihn mit Fäusten. Liebe Geschwister, das ist nur ein Einschub. Darüber kann man auch mal eine Stunde halten. Die Zeit, in der der Herr die Gemeinde hier unten leben lässt, steht unter dem Prädikat böse, verbrecherisch und chaotisch. Galater 1,4. Er, Christus, hat sich für unsere Sünde dahingegeben, damit er uns herausnehme, wo denn herausnehme? Aus einem gegenwärtigen, schlechten, bösen, verbrecherischen Äon. Zeitlauf, in dem leben wir. Und über diesen Zeitlaufen ist Satan der Gott. Gott, er hat ein Gottespostulat von Gott beauftragt. Es ist ein Wunder, dass wir hier sitzen. Ich sage es immer, es ist ein Wunder, dass wir hier sitzen. Dass aus dieser Masse denkender, fühlender Geschöpfe er wenige hat, die unter der Gottesoffenbarung stehen. Die wissen darum, dass ihr ganzes Leben nicht dieser Macht ausgeliefert ist, sondern wir stehen unter der höchsten Autorität, unserem Gott und Vater. Satan ist bis heute der Gott dieses Zeitalters und eine fürstliche Autorität des Kosmos. Verstehen wir und begreifen wir, wenn deshalb der Glaube mit schweren Kämpfen und Anfechtungen zu leben hat, verstehen wir das? Von wegen. Wir haben im Jugendbund immer das Lied gesungen, O Leben so schön, O Leben so schön, nah bei Jesu, O Leben so schön, seliges Wandern auf sonnigen Höhen. Dieses Lied haben wir nicht mehr gesungen. Wir haben es umgedichtet. Seliges Wandern im Tal und auf Höhen, das passt schon eher zu uns. Da geht's mal nunter und geht aber auch hinauf. Gestern hatten wir eine große Gottesbotschaft von dem Evangelium, wozu Gott es berufen hat. Da sind wir oben. Und wenn wir von der Höhe runtergehen, na, da kann's wieder ganz dunkel werden. Aber das ist unser Weg. Dazu sagen wir ja, wir werden in diesen Wegen zubereitet. Und dazu gehört auch der böse Äon und der, der über ihn als Herr gesetzt ist. Nein, der Glaubensweg ist kein Spaziergang und keine fromme, selige Ferienreise. Wir leben nicht auf einer Insel der Glückseligen. Da muss man tiefgreifend das Sterben lernen und unsere persönlichen Wünsche und Ansprüche auf ein Minimum zurückdrehen. Bitte, haben wir keine so hohen Vorstellungen, sonst werden wir von einer Vorstellung in die andere enttäuscht hineinrennen. Es heißt in 2. Korinther 10, 3 bis 5, denn obwohl wir im Fleische wandeln, führen wir unseren Kampf nicht auf der fleischlich-weltlichen Ebene. Das heißt, wir boxen den anderen nicht brutal in die Ecke und machen ihn mit unseren Faustschlägen fix und fertig. Nein, die Waffen unseres strategischen Kampfes, so schrieb Paulus, die Rüstungen unseres Heeres sind nicht fleischlich. Sie liegen also nicht auf der sichtbaren, stofflichen, materiellen Ebene, sondern sind göttlich, sind mächtig, sind vermögensmächtig zur Zerstörung und des Niederreißens von Türme, Festungen und Bollwerke. Ich frage, was sind denn das? Was sind die Festungen und Bollwerke? Indem wir Vernunftschlüsse, unsere gescheite Logik, wir tun noch nur etwas, wenn wir sehen, was herauskommt, unsere Logik, die Gedankengebilde, die zerstören und den Hochbau niederreißen, der sich überhebt, wieder die Erkenntnis Gottes. Liebe Geschwister, ich frage hinein. Ich muss ein Nein fragen, weil ich mich selber kenne. Kennen wir diese schauderhaften Gedanken, die in unser Herz hinein wollen? Überlegen wir Gedanken, wo einem manchmal die Luft wegbleiben kann. Wenn wir sie nicht schleunigst aus unserem Blickfeld herausnehmen und sie ans Kreuz hängen lassen oder richten lassen, dann werden wir von ihnen bezaubert. ganze Dämonenheere können wir so entwaffnen und dem Christus übergeben. Das können wir im Alltag tun. Gedanken, die uns manchmal sehr beunruhigen. Dabei müssen wir nicht jedes Mal eine Gebetsgemeinschaft einberufen, sondern in dieser Anfechtung, in diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen führen wir meistens allein, am Küchenherd, auf Arbeit, in der Schule, zu Hause, in der Freizeit, im alltäglichen Beschäftigung, überall im Leben. Hier siegen wir in der Kraft seines Wortes oder wir unterliegen den bezaubernden Machenschaften des Feindes. Was hat Adolf Heller einmal gesagt? Mensch sein heißt Kämpfer sein, aber gläubig sein, was heißt das? Heißt 10.000-facher Kämpfer sein und die 10.000 hängt mit Engel zusammen. 10.000 ist die Zahl der Engel. Wir haben nicht unseren Lauf nur mit Max und die Liane und was weiß ich, sondern eigentlich, ich komme ja dann kurz noch drauf, mit ganz anderen Gewalten. Und das Schauobjekt, das ist nicht der Nachbar um uns, sondern ist die Überwelt, sind die geistlichen Realitäten. Wir schauen also noch ein wenigen Minuten den Text aus Epheser 6 an. Da heißt es, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Gesamtwaffenrüstung Gottes, damit ihr zu stehen vermöget, wider die listigen Methoden des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht wider Fleisch und Blut, ich habe es gesagt, nicht wider den Helmut und die Marianne, sondern wieder die Fürstentümer, die Anfangs- und Elementarmächte. Sie werden als die Anfangseienden, als die Vorrangigen in der Zeit des Kosmos beschrieben. Es sind die Anfänglichen des Äons, gewaltige Mächte. Wieder die Gewalten, die Herrschaften, die Obrigkeiten, die Vollzugsgewalten, die schöpferisch etwas anordnen. Sie haben eine verliehene Autorität von höchster Stelle übertragen bekommen. Wieder die Kosmosbeherrscher der Finsternis. Wieder die Geisterheere der Bosheit in den Himmeln. In diesen Kapiteln, da hagelt es ja. Von zieht an, nehmet, ergreifet, stehet. Fritz Henning Bader übersetzt hier, schlüpfet in die Gesamtwaffenrüstung Gottes hinein. Wir brauchen sie nicht, sie bauen, sondern Gott hat sie maßgeschneidert. Für uns, für mich ganz persönlich und für dich auch ganz persönlich. Die Gesamtwaffenrüstung, wo wir uns schützen können. Natürlich, wenn wir aus lauter Neugierde alles miterleben und alles machen wollen, dann werden wir verletzt mit den feurigen Pfeilen des Bösen. Schlüpfen wir hinein. Das ist ein Imperativ, ein Befehl für uns Glaubende. Hier geht es nicht um eine strategische Auseinandersetzung, damit die ganzen Straßenzüge und Stadtteile Christus übergeben werden. Darum geht es hier nicht. Diese Art Kampfesführung steht nämlich ohne das Ja und ohne die Verheißung Gottes. Denn es ist uns angewiesen, das anvertraute Feld, den uns von Gott gewiesenen Platz zu verteidigen, nicht fremdes Territorium zu besetzen. Das ist ein großer Unterschied. Wir sollten uns das geschenkte und anvertraute Geheimnis des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi bewahren und unter keinen Umständen rauben lassen. Es ist zum Weinen, wenn man Brüder und ganze Gemeinden am Abstürzen sieht, weil man keine Kenntnis mehr besitzt, was Satan im Schilde führt. Wie muss es dem Apostel Paulus betrübt haben, wenn er den Timotheus schreibt, dass sich etliche von der Wahrheit abgewandt haben, dem Satan nach. Auch ein Paulus durchlebte die raffinierten Methoden des Feindes. Er wollte einmal und er wollte zweimal die Gemeinde der Thessalonicher besuchen und? Liebe Geschwister, das ist für mich, also ich kriege auf manche Fragen keine Antwort. Und Satan hat es verhindert. Das ist nicht so einfach in unseren Entscheidungen, genau zu wissen, wo es lang geht. Ist nicht so einfach. Hier sehen wir sehr deutlich, wie Satan ständig unterwegs ist, das Wirken Gottes zu hintertreiben. Oder denkt jemand, Satan sitzt hier draußen im Park auf der Bank und dreht die Daumen? Denkt das jemand? Vor Jahren habe ich immer vor den Wortdiensten gebetet, Herr, schirme die Gemeinde ab vor den finsteren Mächten der Bosheit. Heute tue ich es nicht mehr. Wenn der Herr ihnen gestattet, teilzunehmen, zuzuhören, dann bin ich also dazu bereit. Dann habe ich dagegen nicht einzuwenden. Nur müssen wir wissen, dass der Feind zwischen dem gepredigten Wort Gottes und den Zuhörern Misstrauen sehen will. Paulus schreibt in 1. Korinther 16, ich werde bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große, eine wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan. Und der Widersacher der Satanisten sind viele. Beides nebeneinander. Eine große Tür des Wortes Und der Widersacher der Satanisten sind viele. Und in dem Gleichnis von Sämann wissen wir ja, wenn das Wort Gottes gesät wird, da kommt Satan alsbald, nimmt das Wort weg, das in ihren Herzen gesät wird. Was haben wir in diesen wenigen Metern, 3, 5, 10 Meter zum Hörer schon für Verdrehungen und Missverständnisse zu verzeichnen gehabt? Der eine hört sogar das Gegenteil, was gepredigt worden ist. Das gibt's auch. Oh ja. In diesen fast 40 Jahren, wo man in dem Dienst des Evangeliums steht, erlebt man sehr buntfarbige Dinge. Da bitten wir den Herrn, dass Satan hier keinesfalls sein zerstörerisches Werk tun kann. Weil ja der Epheserbrief darauf aufmerksam macht, das ist für mich eben auch eine Frage, Eberhard. Gott hat, die wir tot waren in den Sünden, hat er uns lebendig gemacht und hat uns herausgerissen, auch aus dem Vollmachtsgebiet der Luft, die uns umgibt. Auch die Lufthimmel gehören unter der Autorität der Finsternis. Wir sind also herausgerettet. Oder wir stecken noch drin. Entweder oder. Entweder gehören Christus und dann haben wir es mit einem besiegten Feind zu tun, oder wir stehen noch unter seiner Herrschaft und hat uns völlig noch in der Kontrolle. Von Haus aus, von unserer Natursubstanz her, war Satan unser Arbeitsgeber. Und aus dieser Gefangenschaft heraus wurden wir durch das Erbarmen Gottes, durch seine Gnade gerettet und gehören jetzt für immer zu ihm. Im Gehorsam zu seinem Wort, im Gebet und in der Gemeinschaft der Gläubigen werden wir standhaft gemacht zum Siegen in der Kraft der Auferstehung Jesu. Dieser Weg ist unerreichbar für den Feind, da sind wir sicher. Der ist unerreichbar für den Feind. Gebet, Glaube, das Wort, da sind wir zusammen, geschützt. Nur so wird Satan mit seinen Verführungskräften unter unsere Füße zertreten. Das ist auch eine Verheißung. Er wird machtlos und entwaffnet. Das ist schon eine Vor- und Teilerfüllung von der gewaltigen Verheißung, dass ihm, dem Christus, all seine Feinde unter seine Füße gestellt werden. Das haben wir schon jetzt in der Kraft seines Wortes. Darf er unter unsere Füße Platz nehmen. Liebe Geschwister, aber bitte, er ist eine große Autorität. Eine große Autorität. Gehen wir vorsichtig um. Von wegen, dass, wie einer gesagt hat, wenn wir hier Evangelium verkündigen, dann humpelt der Teufel hier draußen rum hier. Von wegen von Humpeln. Lassen wir uns die gewaltige Gottesbotschaft zu Herzen gehen, dass Christus am Kreuz die Fürstlichkeiten und die geistlichen Gewalten der Bosheit entkleidet, entwaffnet, ausgezogen und einen Triumph aus ihnen gemacht hat. Christus hat einen Triumph über sie gehalten und sie öffentlich zur Schau gestellt. Liebe Geschwister, nur deshalb. Nur auf diesem Christusgrund können wir Sieger bleiben und uns das anvertraute Evangelium bewahren lassen und den in uns wohnenden Christus dienen und ihm zur Verherrlichung leben. Der Herr segne sein Wort. Amen.
Herzlichen Dank für das Wort, was uns Bruder Ullmann gesagt hat. Ist Realität. Das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen. Aber wir haben einen, dem wir gehören und der das Finstere und die Finsternis und den Satan besiegt hat. Und das ist das Großartige. Aber in der Anfechtung stehen wir, in der Gefahr der Verführung stehen wir, der Versucher ist da. Das ist alles Tatsache. Und ein Fleisch haben wir, das noch nicht erlöst ist. Das steht auch so geschrieben. Wir warten auf den Tag der Erlösung unseres Fleisches. Es gibt ein Buch von einem Amerikaner, ist da schon viele Jahre her, dass es erschienen ist, Satan kämpft um diese Welt. Und der Herr Jesus gibt die Welt am Schluss frei für diesen Bösen. In der Endzeit. Und in diesem Prozess stehen wir merken das, wie Gott immer weiter diese Welt freigibt für den Bösen. Aber das hat mich unheimlich berührt, als du sagtest, eine große Tür ist aufgetan und viele Satanisten sind da. So ist es heute auch. Ist es heute auch? Manchmal kann einem Angst und Bange werden. Und so dürfen wir immer wieder rufen, Jesus ist Sieger, Sieger von Golgatha. Wir beten. Herr Jesus, habe Dank, du hast den Feind besiegt. Und auf der Basis deines vergebenden und siegend und gesiegt habenden Blutes stehen wir. Und das glauben wir. Du hast uns gerufen, erwählt, berufen. Und wir wissen, dass wir dir gehören. Und wir wissen, dass aufgrund deines Sieges wir auch als Sieger leben dürfen. Wir überwinden weit durch die Gnade Jesu. Und wenn Jesus im Leben herrscht, sind wir mehr als Sieger. Oft kommen wir uns so schwach vor. Vom Feind betrogen. Vom Feind hinters Licht geführt. Dürfen wir immer wieder zu dir kommen. Immer wieder neu anfangen. Immer wieder deine Vergebung empfangen. Nachdem die Grundfrage der Sünde und der Schuld am Kreuz gelöst wurde und wir mit der Bekehrung und Wiedergeburt einen Herrschaftswechsel vorgenommen haben. Jetzt sind wir dein. Du bist unser Herr, unser Haupt. Und so soll es auch sein und bleiben, bis du kommst. Du, unser Haupt, regierst uns, gibst uns deinen Geist und deine Kraft und deine Gnade und dein Leib, der unzertrennlich mit dem Haupt verbunden ist. So danken wir dir für das Wort, auch für die Wegführung, das Wiederbewusstwerden, wo wir stehen, und die große Hoffnung, dass wir einmal im Lichte bei dir sein werden, wenn durch den Hauch deines Mundes der Feind getötet wird. Und dieser große Augenblick deines Sieges, deines Lichtsieges, der wird durch die Schöpfung gehen und ein Jubelruf wird erschallen. Jesus, der ist der Herr, Jesus ist Sieger. So danken wir dir für dein Wort an diesem Vormittag und bitten dich, dass du es uns weiter segnest und nachklingen lässt. Habe Dank für deine Treue, Vater, im Namen Jesu. Amen. Amen.